Amen.
Groß ist der Herr, oder? Amen heißt, so ist es.
So sei es. Zwei Männer gehen durch eine Großstadt. Vielleicht New York, vielleicht Hamburg, vielleicht Berlin. Der eine ist sehr naturverbunden, lebt auch auf dem Land, liebt es, in der Natur unterwegs zu sein. Der andere ist in der Großstadt groß geworden, aufgewachsen. Und der, der mit der Natur so verbunden ist, sagt plötzlich, still, hörst du die Grille zirpen?
Der andere sagt, hä?
So viel ist Autolärm, alles ist laut hier, Menschen laufen an uns vorbei. Ich höre keine Grille zirpen, Mann. Du hast ja aber ein gutes Gehör. Und dachte, das glaube ich nicht. Es kommt darauf an, worauf wir trainiert sind, zu hören. Dann greift er in die Tasche, wirft eine Münze hin, die klimpert über den Boden, alle gucken hin. Habt ihr auch gemacht. Und dann sagt er, siehst du, kommt immer darauf an, wo deine Aufmerksamkeit drauf sich ausrichtet. Und das ist genauso, wenn wir uns damit beschäftigen, Gottes Stimme zu hören. Dann ist es wichtig, worauf richten wir uns aus. Und darum geht es heute, das zu hören, also das erstmal zu hören, wie es geht und zu trainieren, das können wir nicht einfach so. Da braucht es, so wie man in der Natur trainieren kann, die Vogelstimmen zu hören und auseinanderzuhalten oder die Fußspuren, die Spuren der Tiere zu lesen, so braucht es auch das. Also Gottes Stimme hören, wie geht das? Und ich habe ein paar Verse mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 2 und 3 und 14 und 15 und auch 27. Und Jesus spricht von sich als dem guten Hirten in diesen Worten. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Und dann sagt er, ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne, ich gebe mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Was brauchen wir, um Gottes Stimme zu hören? Und das Erste ist, wir brauchen Glauben. Glauben im Sinne von Vertrauen. Glauben im Sinne von überzeugt sein. Da gibt es jemand, der ist größer als ich, der ist Gott. Der hat sich mir gezeigt in Jesus Christus oder den Menschen gezeigt. Der ist gestorben und auferstanden und jetzt kann ich zu ihm reden. Und ich kann auf ihn hören. Und das ist die Zusage, die Jesus hier macht. Meine Schafe hören meine Stimme. Also alle, die zu ihm gehören, denen gibt er diese Verheißung. Nur brauche ich eine innere Überzeugung, eine Gewissheit, Gott redet. Und ich kann ihn hören. Es stimmt, es ist wahr, was da steht. Und dann geht es darum, okay, lass es uns ausprobieren. Was gehört noch dazu? Mein Wille gehört dazu. Also ich muss innerlich eine Entscheidung treffen, ihn hören zu wollen. Ich habe einmal in einer Gruppe gesessen, es war ein Alpha-Kurs, also ein Glaubenskurs, ging es um Fragen. Wer ist Jesus eigentlich? Was ist Glaube? Was ist Christsein? Und am Anfang gehört immer eine Frage dazu. Stell dir vor, Jesus sitzt hier auf einem Stuhl in diesem Kreis. Und du könntest ihm eine Frage stellen. Welche Frage würdest du ihm stellen? Und dann kamen ein paar Antworten. Und zwei Männer haben gesagt, ja, ich würde gerne wissen, was er über mich denkt. Oder lieber doch nicht. Also das das waren langjährige Mitarbeiter in der Gemeinde. Das hat sich schon interessiert oder gequält sogar, diese Frage, was denkt Jesus eigentlich über mich? Und das hätten sie gerne gewusst und dann lieber doch nicht. Warum nicht? Vielleicht ist er ärgerlich auf mich. Vielleicht klagt er mich an und sagt, du warst nicht gut genug. Oder enttäuscht. Oder vielleicht sagt er mir was, was ich tun soll, was mich überfordert und was ich gar nicht will und wohin ich gar nicht will. Und dahinter steckt ja ein großes Misstrauen. Liebt er mich wirklich? Ist er mir wohlgesonnen? Will er Gutes für mich? Lieber nicht seine Stimme hören. Lieber nicht hören, was er über mich denkt. Wer Angst vor Gottes Reden hat, will gar nicht hören, was er sagt. Es kann auch noch einen anderen Grund haben. Und ich erzähle ein bisschen aus dem Leben von C.S. Lewis, ein Schriftsteller und Literaturprofessor. Und er hat einmal Folgendes gesagt. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Als Israel in der Wüste am Sinai war, wo sie die 10 Gebote bekommen haben und wo Gott sich gezeigt hat in Donner und Blitz, haben sie sich die Ohren zugehalten und Angst gehabt und gesagt, Mose, du musst darauf gehen, wir haben Angst zu sterben. Wir wollen Gottes Reden nicht hören. Wir haben Angst. Und Mose ging auf den Berg und als er wiederkam, strahlte sein Gesicht. Keine Angst vor Gott nötig. Aber wenn Dinge passieren, die wir nicht wollen und nicht verstehen und die uns wehtun, die uns Angst machen, dann halten wir uns die Ohren zu und sagen, oh, was passiert jetzt? Anstatt zu hören, was Gott uns sagen will. Und dieser C.S. Lewis hat das nicht vom grünen Tisch aus gesagt. Seine Mutter erkrankte an Krebs und dann wurde es kurz besser und dann starb sie an dieser Erkrankung, als er 9 Jahre alt war. Die Folge war, dass er bis zu seinem 16. Lebensjahr in verschiedenen Internaten war, also auch noch getrennt von seinem Vater. Und dann an seinem 19. Geburtstag, wurde er in die britische Armee eingezogen, um an die Front nach Frankreich zu gehen im Ersten Weltkrieg. Und dort wurde er verletzt durch eine Granate von den eigenen Leuten, die falsch platziert war. Das Gute daran war, dass er dann zurück nach England konnte und dort ins Lazarett und dort gesund gepflegt wurde. Und dann hat er studiert Philosophie und Literatur, hat viele Auszeichnungen, viele Prüfungen mit Auszeichnungen gemacht, wurde ganz jung Professor für Literatur. Und dann ist wichtig zu wissen, dass er seit seinem 16. Lebensjahr ein überzeugter Atheist war. Aber in seiner Ausbildung und in seinem Lehrdienst traf er auf Kollegen, auch auf Professoren, die an Gott glaubten. Und dann schreibt er Folgendes. Er erkannte immer mehr durch seine, weil er gewohnt war, logisch zu denken, erkannte er immer mehr, es muss einen Gott geben. Und schließlich akzeptierte er das als Tatsache und darüber schreibt er Folgendes. Sie müssen sich vorstellen, wie ich allein Abend für Abend in jenem Zimmer in Magdalene College in Oxford saß und wann immer mein Geist sich auch nur für eine Sekunde von meiner Arbeit erhob, das stetige, unaufhaltsame Nahen dessen spürte, dem nicht zu begegnen, ich mir so ernsthaft wünschte. Weil ich so sehr fürchtete, was ich so sehr fürchtete, hatte mich endlich eingeholt. 1929 im dritten Trimester lenkte ich ein und gab zu, dass Gott Gott war und kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England. Allerdings kam er 1929 nur zum Glauben an Gott. Von Jesus, da wusste er noch nicht viel, er kam nicht zum Glauben an Jesus Christus. Das geschah erst 2 Jahre später, nach einer langen nächtlichen Diskussion mit seinen Kollegen John Tolkien und Hugo Dyson. Und dann erkannte er, wie wichtig Jesus war für ihn, für die Welt, für die Verbindung zu Gott. Mit 57 Jahren, also jetzt ganz viel später, heiratete er eine amerikanische Schriftstellerin standesamtlich, um sie und ihre beiden Kinder vor der Ausweisung aus England zu bewahren. Es war also, wenn man so sagen will, eine Scheinehe. Sie kannten sich schon länger, waren gute Freunde. Und das war sein Dienst für sie. Und dann erfuhren sie nach dieser standesamtlichen Trauung, dass sie Knochenkrebs hatte. Und in dieser Auseinandersetzung schon wieder mit Schmerz und Leid und Krebs verliebt er sich in seine Frau, die er jetzt schon hatte. Und dann haben sie ein bisschen später auch noch kirchlich geheiratet. Und auch da wieder, die Situation besserte sich zunächst, aber dann starb sie mit 45 Jahren 1960 an ihrer Erkrankung. Sie waren nur 3 Jahre verheiratet gewesen, aber dieses Geschehen stürzte C.S. Lewis in eine tiefe Sinn- und Glaubens- und Lebenskrise. Und er schreibt seine Gefühle in ein Heft über 3 Monate, also jeden Monat ein Heft, 3 Hefte, wollte das gar nicht veröffentlichen. Und später haben seine Freunde gesagt, du musst das veröffentlichen. Und dieses Buch heißt Über die Trauer. Und es ist brutal offen, wie er über seine Gefühle und seine Schmerzen und seine Fragen an Gott schreibt, warum seine Frau genau wie seine Mutter jetzt sterben musste. Und dieser Mann sagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Er wusste, wovon er spricht. Die Krisen unseres Lebens sollen und wollen uns nicht zerstören, zumindest nicht von Gott her, sondern sie wollen uns näher zu Gott ranziehen. Sie wollen bewirken, dass wir mit ihm ins Gespräch gehen, dass wir nicht einfach nur unseren Alltagstrott leben. Und ja, ich bin ja Christ und ich gehe auch zum Gottesdienst, zumindest ab und zu, und ab und zu bete ich auch oder regelmäßig und ich lese auch mal in der Bibel. Gott will uns aus diesem Trott rausholen und sagen, komm doch mal ins Gespräch mit mir. Und diese Schmerzen, wenn wir unter Druck sind, dann wird deutlich, welche Sehnsüchte in uns sind, welche Wünsche und welche Aggressionen. Welche Wunden in uns sind, die nicht verheilt sind. Und das kommt dann raus. Und wenn wir dann nicht vor Gott fliehen und ihm den Rücken zukehren, dann können wir den ganzen Müll unseres Herzens, der dann sich offenbart, können wir vor ihm hinhalten, vor seinem Kreuz ausschütten. Er will und er wird unsere Wunden heilen. Natürlich ist das ein Prozess. Also wenn du Schweres erlebst, halte dir nicht die Ohren zu, sondern mach dein Herz vor Gott auf. Auch wenn es weh tut, klage und weine, sei wütend vor ihm, sag ihm alles, was in dir ist. Und dann höre zu. Dann höre zu. Dann höre zu. Weil Gott zu dir reden möchte. Und ich muss ihn reden, hören, wollen. Ich muss eine Entscheidung treffen für mich. Sonst, er kommt auch so durch. Er ist auch zu den Jüngern gekommen, als sie die Tür verschlossen haben und sie vor Angst sich eingesperrt haben. Aber wir können uns wirklich vermauern innerlich und sagen, ich will Gott gar nicht hören. Wie redet Gott noch? Drittens durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 beschrieben. Dort steht, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wenn wir wissen wollen, wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann musst du dich mit Jesus beschäftigen. Weil Jesus sagt einmal, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, wer Gott ist und dann kennt ihr ihn. Wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, was er fühlt, was er will, dann ist die Adresse unserer Information immer Jesus. Weil er die Liebe Gottes widerspiegelt, seine Größe, seine Macht, weil Jesus uns durch seinen Tod von unserer Schuld befreit hat, also von dem, was uns von Gott trennt. Und dann klagt Gott uns nicht mehr an. Wenn jemand uns anklagt, ist es immer teuflisch. Es ist immer der Feind Gottes, es ist immer der Ankläger. Aber Gott klagt uns nicht mehr an. In Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir brauchen weder Gott noch Jesus zu fürchten, auch nicht sein Reden zu uns. Also wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du sein Reden hören willst, dann beschäftige dich mit Jesus. Und wie erfahre ich von ihm? Das ist dann der vierte Punkt, natürlich durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Da ist aufgeschrieben, was Gott gesagt hat zu den Propheten, zu Israel. Und dort steht auch, was Jesus gesagt hat und was er getan hat und was er uns vorgelebt hat. Und wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet, dann lies die Bibel. Aber lese sie nicht nur so, dass du sagst, was bedeutet das denn jetzt? Und wie ist das zu verstehen? Und wie sind die Sätze verschachtelt? Und jetzt muss ich erst mal studieren. Lies sie doch mal mit deinem Herzen. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes. Guckst du da zuerst nach der Grammatik und nach der Wortwahl und nach der Kommasetzung, wenn du einen Liebesbrief liest? Das ist alles auch sinnvoll. Also wenn wir die Bibel lesen, einen Liebesbrief würde ich das nicht machen, aber das ist alles auch sinnvoll, um tiefer einzusteigen. Aber der erste Ansatz, die Bibel zu lesen, ist, mach dein Herz auf. Lass das doch einfach mal auf dich wirken. Was berührt dein Herz? Wo kommt Freude auf? Wo macht es dir Angst? Wo ist Trauer? Wo ist wirklich ein Fragezeichen? Verstehe ich nicht. Und wo sagst du, boah Gott, so bist du? Wow. Lies mit dem Herzen. Und dann können wir und sollten wir auch ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, okay, was ist da drin geschrieben von Jesus? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Was bedeutet das für uns? Das ist aber der zweite Schritt. Der erste ist immer, mach dein Herz auf. Es ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Wie redet er noch? Durch seinen Geist. Frauke hat das ja gerade sehr deutlich gemacht. Gehört dazu. In Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10 wird beschrieben, wie Apostel Paulus, unterwegs ist, um Menschen von Jesus zu erzählen und Gemeinden zu gründen in Kleinasien. Ein Gebiet der heutigen Türkei. Und er will da in eine bestimmte Provinz reisen, Asia heißt sie, und dann steht da, aber der Heilige Geist wehrte ihnen. Also innerlich wusste er plötzlich, dass wir sind in eine falsche Richtung unterwegs. Also nimmt er das ernst, schlägt einen anderen Weg ein, will dann in eine Richtung, das heißt, die Landschaft heißt Bithynien, und dann steht er wieder, aber der Geist Gottes wehrte ihm. Dann gehen sie wieder eine andere Richtung, und kommen dann in Troas an der Küste. Dort hatte Paulus einen Traum und den besprach er am nächsten Morgen mit seinen Mitreisenden und seinen Mitarbeitern. Und in diesem Traum sah Paulus einen Mann aus Mazedonien, also nördliches Griechenland, europäisches Festland. Er war ja noch im Nahen Osten, im asiatischen Bereich. Und er, dieser Mann, sagte zu ihm, komm herüber und hilf uns. Und gemeinsam kommen sie dann zu der Überzeugung, dass Gottes Geist sie aufforderte, also mit dem Schiff dann rüberzufahren nach Griechenland, nach Mazedonien. Und dann kommen sie in Philippi an. Also Paulus setzt sich in diesem Bibelabschnitt oder in dieser Situation Ziele und geht drauf zu und dann merkt er, falsche Richtung. Verdammt sich nicht, klagt sich nicht an, sondern sagt, okay, neue Richtung. Wieder ein Stopp. Dritter Versuch hat funktioniert. Und er achtet also darauf, was Gottes Geist in sein Herz legt. Und vielleicht machen wir das auch so, dass wir unter Gebet überlegen und in Diskussion mit anderen, mit der Familie, mit Ehefrau und Familie, mit Freunden, was ist der nächste Schritt, wo geht's lang? Und dann gehen wir in eine Richtung und merken, passt nicht. Oder als Gemeinde, passt nicht. Gut, neue Richtung. Kann wieder sein, passt nicht. Wenn wir trainiert sind, Gottes Stimme zu hören, wird er uns an den Punkt leiten, wo es passt. Ganz besonders wichtig ist das, wenn wir uns verlieben. Zuerst scheint ja alles richtig zu sein. Wir sind glücklich. Irgendwann, und das ist normal, kommen Ängste und Zweifel auf. Und dann ist wichtig, denen nachzugehen, sie nicht zu verdrängen. Also sind es Bedenken, die ich durch Gebet und Gespräch mit dem Freund oder der Freundin klären kann. Oder auch mit vertrauten Beratern oder Beraterinnen, denen ich sagen kann, so geht es mir, bete mal drüber, hilf mir mal, wie geht es weiter mit uns? Oder spricht Gott vielleicht deutlich dann zu dir, dass er sagt, du, ich habe jemand anders für dich. Ist jetzt nicht die Richtige oder der Richtige? Will man nicht hören, glaube ich, wenn man verliebt ist. Für andere Fragen gilt das auch. Also was sind eigentlich meine Begabungen? Was kann ich gut? Was ist meine Berufung von Gott her? Was ist meine Persönlichkeit? Wer bin ich eigentlich? Und welcher Beruf passt zu mir? An welchem Wohnort soll oder will ich wohnen? Soll ich ein Haus kaufen? Oder eine andere größere Anschaffung? Das sind alles wichtige Entscheidungen. Und dann besprich das doch mit Gott. Und erwarte, dass er zu dir redet. Und manchmal ist es nötig, wie Paulus hier, dass ich mich vortaste und dabei im Hören bleibe. Sag, okay, Herr, ich habe jetzt keine richtige Antwort von dir, aber ich gehe schon mal los, aber leite mich. Und dann eben vortasten, nicht mit Höchstgeschwindigkeit und ganzem Einsatz, sondern weil das böse Verletzungen geben kann, sondern vortasten und dich von Gottes Geist leiten lassen. Jemand hat mal gesagt, nur ein Schiff, das fährt, kann gesteuert werden. Und schließlich benutzt Gottes Geist hier einen Traum, um zu Paulus zu reden. Ein anderes Mal ist es vielleicht ein Gedanke, der mir ins Herz kommt und der mich nicht mehr loslässt. Oder ich stelle Gott direkt eine Frage, probiert das doch mal aus. Direkt eine Frage stellen, manchmal kommt ein Satz, direkt als Antwort. Und ich weiß genau, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. So würde ich gar nicht reden. Und dann ist eine Antwort da. Oder ich habe ein Bild vor Augen, das dann noch gedeutet und ausgewertet werden muss. Oder auch ein Film oder ein Videoclip, so innerlich von meinem geistlichen Auge. Manchmal passiert es, dass mir ein Bibelvers einfällt und dann weiß ich, okay, hier geht's lang. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die gesagt haben, Gott hat mir gesagt, guck mal da und danach, Matthäus sowieso, Vers sowieso. Und ich wusste gar nicht, was da steht und dann habe ich das aufgeschlagen und dachte, wow, das habe ich jetzt gebraucht. Und Paulus macht danach noch was ganz Wichtiges. Er bespricht sich mit seinen Mitarbeitern. Ist extrem wichtig, wenn wir den Eindruck haben, Gott hat zu mir gesprochen. Dass ich das überprüfen lasse oder auch überprüfe mit Leuten, denen ich vertraue. Er bespricht also diesen Eindruck mit seinen Mitarbeitern. Er sagt nicht, Gott hat mir gesagt, mir nach. Er sagt nicht, Gott hat mir gesagt und ihr braucht gar nicht mehr zu reden, ich höre euch nicht mehr zu. Und das wird deutlich in Apostelgeschichte 16, Vers 10, da schreibt nämlich Lukas, und er gehörte da zu den Mitarbeitern von Paulus, da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wie kann das plötzlich allen klar sein? Ja, weil sie darüber geredet haben, weil sie darüber gebetet haben, weil sie Einheit gefunden haben darin und dann gesagt haben, okay, da geht's lang, Gott führt uns. Wir können uns vertun. Wir können etwas für Gottes Reden halten, was nur unsere seelischen Wünsche sind und unsere Sehnsüchte. Es kann sogar sein, dass der Teufel uns auf eine falsche Fährte führt. Und deshalb, wenn du vor einer entscheidenden Weichenstellung stehst in deinem Leben, dann frage nach Gottes Willen, entscheide dich, hören zu wollen, was er sagt, auch wenn es dir nicht gefällt. Lies die Bibel, sei still vor Gott und nicht nur eine Minute. Zwing dich doch mal 5 Minuten still zu sein. Dann wirbeln die Gedanken durcheinander, ist nicht schlimm. Kannst sie alle einfach vorbeiziehen lassen. Aber sei still, wenn du Gott eine Frage gestellt hast. Oder versuch's mal dann 10 Minuten. Am Anfang ist das eine Qual. Und vielleicht auch länger. Und dann mach das immer wieder. Und wenn du eine Antwort bekommen hast, dann teile das mit Menschen, denen du vertraust und die dir nicht nach dem Mund reden, sondern die ehrlich das mit dir zusammen prüfen, ob Gott wirklich gesprochen hat und was es bedeutet. Paulus und seine Mitarbeiter setzen dann sofort um, was sie von Gott gehört haben. Und das gehört natürlich auch dazu. Wenn du Gott reden hören willst zu dir, dann gehört die Bereitschaft dazu, zu tun, was er dir sagt. Wenn du Gott reden hören willst, aber nicht tun willst, was er sagt, dann geht sein Reden ins Leere. Und das macht er vielleicht einmal oder zweimal. Und dann sagt er, ja, warum soll ich da noch was sagen? Machst du sowieso, was du willst. Gott will reden. Und die Frage ist, willst du ihn hören? Willst du lernen und trainieren, auf ihn zu hören? Willst du tun, was er sagt? Dann wirst du erleben, dass er zu dir redet. Amen.